Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend zu dieser Vorlesung. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Neimeyer, bei Ihnen, Herr Sommer, für die Einladung, im Rahmen dieser Vorlesung sprechen zu dürfen. Und ich werde heute über ein Thema reden, was vermutlich schon sehr häufig angeklungen ist, was ich aber eigens in den Mittelpunkt stellen werde, das Verhältnis Nietzsches zu Schopenhauer. Ich möchte auch gleich mich schon vorab entschuldigen. Ich befürchte, dass mein Vortrag etwas länger ist, als das zunächst geplant war. Ich habe gehört, dass es eigentlich nur 45 Minuten normalerweise sind im Rahmen dieser Vorlesung. Ich selber habe mir falsche Vorstellungen gemacht im Blick darauf, dass ich mich auf eine ganze Vorlesung eingerichtet habe und die ist halt nun mal doppelt so lang. Also, ich werde einiges abkürzen. Gleichwohl werde ich versuchen, nicht schneller zu reden, was ja auch keinen Sinn dann hat. Das ist auch immer so eine Kunst, sondern ich werde mich auf das Wesentliche konzentrieren. Von Schopenhauer zu Nietzsche. Aber muss man nicht sagen, dass die gesamte Freudsche Lehre ein Protest der Naturphilosophie gegen die Bewusstseinsphilosophie ist? Freud steht in der Linie jener Denker, für die der Mensch Wunsch ist, bevor er Wort ist. Der Mensch ist Wort, weil die erste Semantik des Wunsches Wahn ist und er diese anfängliche Entstellung niemals ganz zurechtzurücken vermag. Es ist Paul Ricoeur, aus dessen Feder diese Sätze stammen. Sie stehen im Mittelpunkt einer philosophischen Lektüre Freuds, die ihre Lehren aus dem zieht, was jene Semantik des Wunsches über die Grenzen der Psychoanalyse hinaus angestoßen und herausgefordert hat. Ricoeur sieht die epochale Bedeutung Freuds darin, dass er ein aus der psychoanalytischen Arbeit zunächst gewonnenes und ihrer spezifischen Gesprächspraxis entlehntes Grundmotiv verallgemeinert und diesem in einer Weise Geltung verschafft, dass das hermeneutische Selbstbewusstseins dass das hermeneutische Selbstverständnis der Bewusstseinsphilosophie im Ganzen irritiert und nachhaltig verändert habe. Das Misstrauen, dass die Oberfläche des im Bewusstsein offen zutage liegenden etwas verbirgt, entstellt oder bis zur Unkenntlichkeit und bis ins gerade Gegenteil verkehrt, ja als ein Widerstand gedeutet werden muss, der sich einer individuellen Selbstaufklärung entzieht, wird im Namen Sigmund Freuds zu einer Hermeneutik des Verdachts konzeptualisiert, eine Hermeneutik, die gezielt im kritischen Hinterfragen und Durchbrechen von abgeleiteten Oberflächenphänomenen auf unbewusst agierende Antriebspotenziale als ihre eigene Triebstruktur verweist. Was auf der Oberfläche zu Wort kommt, bezieht seine Dignität nicht aus sich. Es ist nicht das Offenbarwerden und die Manifestation eines zuvor latenten Sinngehaltes, sondern Symptom von prinzipiellen Verdeckungen und Verzerrungen des Bewusstseins selbst. Die Hermeneutik des Verdachts ist am Modell der Psychoanalyse orientiert, eine Orientierung, die Probleme ganz anderer Art aufgibt als diejenigen Modelle des Verstehens, deren erkenntnisleitendes Interesse in der philologisch seriösen Rezeption oder der kritischen Aufarbeitung überlieferter Sinngehalte und einschlägiger Traditionsbestände liegt. Sie lässt einen Großteil dessen als vergleichsweise naiv erscheinen, worauf die streitenden Parteien im herkömmlichen Konflikt der Interpretationen sich noch glaubten, fraglos verständigen zu dürfen. Ricoeur lässt keinen Zweifel daran, dass nach Freud eine Hermeneutik nur dann ihren Namen verdient, wenn sie sich der Herausforderung einer Übung des Verdachts stellt, und zwar so rückhaltlos, dass sie zum einen die eigene Konstruktion und Verfahrensweise mit dem Index des Fraglichen versieht und bewusst in allem demjenigen aussetzt, was sie fordert. So sind Metaphorik und durchgehender Perspektivismus die beiden komplementären Seiten einer Erkenntniskritik, durch die bekanntlich Friedrich Nietzsche der immanenten Selbstwidersprüchlichkeit einer solchen, sich selbst fraglich werdenden Verfahrensweise gewissermaßen in der Vielheit ihres Gebrauchs Rechnung tragen will. Zum anderen kennzeichnet es eine Hermeneutik des Verdachts auch und vor allem, dass sie den Blick für die individuellen Selbsttäuschungen und kollektiven Illusionsbildungen schärft, die Freud exemplarisch vom Äußersten des Extrem aus in seinen Analysen pathologischer Selbstverzerrungen zur Sprache gebracht hat. Es ist ebenfalls Freud, der dies in den Augen Ricoeurs damit zu einer einzigen Gesamtfigur gebündelt hat, eine Gedankenfigur, deren Linie sich mühelos auf die Ideologiekritik von Karl Marx und Friedrich Nietzsche mit seiner Konzeption des Willens zur Macht und der Genealogie der Moral nachzeichnen lassen. Diese ist zugleich der Fluchtpunkt, von dem aus Ricoeur es unternimmt, Marx, Nietzsche und Freud über alle Differenzen von Ideologie, Kultur und Moralkritik hinweg auf einer Ebene anzusiedeln und dies stets mit Hinweis darauf, dass diese drei Meister des Verdachts ihre positive Konvergenz in eben jener gleichlautenden Hermeneutik hätten. Die Hermeneutik des Verdachts ist mithin eine entmystifizierende Hermeneutik, die den mythisch-poetischen Kern der Imagination, so Ricoeur, nicht aus dem Diskurs der Vernunft als Schein ausgrenzt, vielmehr ihn gerade an den Orten freilegt, wo in traditioneller Weise niemand, jedenfalls nicht auf Anhieb, vermuten würde, nämlich inmitten dieses Diskurses selbst. Was die theoretische Philosophie angeht, also erstens, im logifizierenden Denken der neuzeitlichen Subjektivität selber und zweitens, was die praktische Philosophie angeht, in den Akten, welche die Autonomie des Subjekts gerade innerweltlich bezeugen und verbürgen sollten. Und was drittens, und darauf kommt es an, die Ethik und die Moralphilosophie im Besonderen angeht, der mythisch-poetische Kern der Imagination, von der Paul Ricoeur spricht, zeigt sich inmitten des Moraldiskurses selbst. Kein Zweifel, dass Nietzsche wie kein Zweiter auf die Seite derjenigen gehört, die die destruktiven Kräfte ans Licht bringen, die gegen die Ethik und schlimmer noch inmitten der Ethik, zumal der christlichen Tradition, am Werk sind. Exemplarisch zeigt sich dies in seiner Genealogie der Moral, deren Grundanliegen es bekanntlich ist, im Ressentiment die Quelle moralischer Werturteile nachzuweisen. Für die Zugehörigkeit Nietzsches zur Hermeneutik des Verdachts spricht zudem der schonungslose Blick auf die kognitiven Verzerrungen, die Entstellungen, ja, die internalisierten Fremdzuschreibungen, zu denen vor allem die Mitleidsethik auffordert. Eine Ethik, an der sich besonders eindrücklich studieren lässt, dass ihr christlich inspiriertes Ideal der Selbstlosigkeit und Selbstbescheidung auf der Entrealisierung einer primären Emotion beruht, eine Entrealisierung, die in der Ohnmacht der Affekte sich auszuleben, vor allem des Affektes des Hasses, ihr ganzes Zentrum hat. Die Herausbildung des Ressentiments ist der Weg der verzerrenden Umbildung und nachhaltigen Umwertung einer ursprünglich angenommenen Werteordnung, einer Umwertung, die in der negativen Einstellung auf Ersatzhandlungen ihre ganze Wirkmächtigkeit entfaltet und eben in der Haltung des Ressentiments sich fixiert. Der moralkritische Impuls bei Nietzsche hat seine Pointe darin, wie eingängig und geläufig einem jene im Lichte internalisierter Fremdzuschreibung vollzogene Umbildung auch sein mag. Hinter ihrem Vollzug verbirgt sich die Folgenschwere, mitnichten gefahrlos kultivierte Selbstvergessenheit der ganzen abendländischen christlichen Tradition. Einer Tradition, die im Bann vorgeprägter und auf unmerkliche Weise gewissermaßen zur zweiten Natur gewordenen Wertesysteme sich die Frage nach der Herkunft dieser Werte gar nicht mehr stellt. Sie vergisst die Frage nach dem, woher gut und bös, woher diese Unterscheidung rührt. Friedrich Nietzsche hat in seiner Kritik der abendländisch-christlichen Tradition sich vor allem an Schopenhauer und dessen Mitleidsethik abgearbeitet. Insofern er gerade in Schopenhauers Theorie einer resignativen Willens- und Weltverneinung das letzte nihilistische, Zitat, Dekadenzprodukt sieht und dieses als das unheimlichste Symptom unserer unheimlich gewordenen europäischen, ja christlichen Kultur brandmarkt. In einem seiner späten Rückblicke auf Menschliches allzu Menschliches, nämlich in der Genealogie, meint Nietzsche, was ihm von Anfang an am Herzen gelegen habe, sei, Zitat, der Wert der Moral gewesen. Ich zitiere Nietzsche, und darüber hatte ich mich fast allein mit meinem großen Lehrer Schopenhauer auseinanderzusetzen, an dem wie an einem gegenwärtigen jenes Buch die Leidenschaft und der geheime Widerspruch jenes Buches sich wendet. Es handelt sich insbesondere um den Wert des Unegoistischen, der Mitleids-, Selbstverleugnungs-, Selbstopferungsinstinkte, welche gerade Schopenhauer so lange vergoldet, vergöttlicht und verjenseitigt hatte, bis sie ihm schließlich als die Werte an sich übrig blieben, aufgrund derer er zum Leben auch zu sich selbst Nein sagte. Aber gerade gegen diese Instinkte redete aus mir ein immer grundsätzlicherer Argwohn, eine immer tiefer gewordene Skepsis. Gerade hier sah ich die große Gefahr der Menschheit, ihre sublimste Lockung und Verführung, wohin doch ins Nichts? Gerade hier sah ich den Anfang vom Ende, das Stehenbleiben, die zurückblickende Müdigkeit, den Willen gegen das Leben selbst sich wendend, die letzte Krankheit, sich zärtlich und schwermütig ankündigend. Ich verstand die immer mehr um sich greifende Mitleidsmoral, welche selbst die Philosophen ergriff und krank machte, als das unheimlichste Symptom unserer unheimlich gewordenen europäischen Kultur. Nietzsche findet deutliche Worte. Er selbst hält die Frage, wie er ausdrücklich vermerkt, nach dem Wert der Moral für das Entscheidende, ergibt sich doch aus ihr im Grunde all das, was ihn von Schopenhauer von Anfang an trennt und was er bis zuletzt an seiner Willensmetaphysik im Besonderen auszusetzen hat. Ich möchte im Folgenden also den Blick auf eine Konstellation richten, die Friedrich Nietzsche in seiner Kritik der Moralphilosophie Arthur Schopenhauers, zumal derjenigen des Mitleids und der Verneinung des Willens zum Leben, immer wieder entfaltet hat. Es ist eine philosophiegeschichtliche Konstellation, deren Linien geradewegs auf die Tradition jener entmystifizierenden Hermeneutik verweisen, die sich ganz in den Dienst gestellt hat, das Verdrängte, Verzerrte in seiner geheimen, dafür aber nachhaltigen Wirkmächtigkeit inmitten des Moraldiskurses aufzuarbeiten. Wie gesagt, Nietzsche selbst hat dabei in seiner Genealogie der Moral sich an Schopenhauer und dessen christlich inspirierter Mitleidsethik wie an keinem anderen Denker des 19. Jahrhunderts abgearbeitet. Dies ist bekannt. Dass sein eigener Blick in unterschiedlichsten Perspektiven auf den Danziger gerichtet war, anfangs begeistert und durchaus offen, später ablehnend, gesteht Nietzsche selber und zwar wiederholt ein. Der späte Nietzsche macht auch kein Geheimnis aus dem, was er selbstkritisch genug als eine Art Jugendsünde einstuft und mehrfach zur Sprache bringt. Er habe sich selbst mit seiner Erstlingsschrift, also die Geburt der Tragödie, gewissermaßen eine Art Armutszeugnis ausgestellt, wo er sich doch dort das grandiose griechische Problem durch die Einmischung der modernsten Dinge, gemeint ist nicht nur Wagner, sondern auch Schopenhauer, regelrecht verdorben habe. Auch dies ist bekannt. Weniger bekannt dürfte allerdings sein, dass die von Nietzsche aufgeworfene Frage nach dem Wert der Moral überhaupt bereits bei seinem philosophischen Mentor Schopenhauer eine Antwort erhalten hat, die prekär ist. Läuft sie doch, so die These meines Vortrags, darauf zu, dass Schopenhauer selber sagt, das Ziel einer jeden Ethik ist es, dass sie sich als Ethik selbst aufhebt und überflüssig macht. Diese Grundthese, dass bereits in Schopenhauer nicht nur angelegt, sondern in großem Stil gezeigt wird, die Aufgabe, das Ziel der Moralphilosophie, die Aufgabe der Ethik besteht darin, sich als Ethik selbst aufzuheben. Diese These möchte ich in zwei großen Blöcken entfalten, und zwar in den Kernbereichen der Moralphilosophie Schopenhauers. Der erste Bereich ist Schopenhauers Theorie der Willensverneinung und zweitens Schopenhauers Theorie der Mitleidsethik. Das sind sozusagen die beiden Grundpfeiler der gesamten praktischen Philosophie Schopenhauers, zwei Grundpfeiler, deren Theorie, von der man leicht zeigen kann, glaube ich zumindest, dass sie sich widersprechen und höchst widersprüchlich, nicht nur gegeneinander, sondern jeweils auch ineinander, aufeinander Bezug nehmen. Also der erste Teil für meine These, die Ethik Arthur Schopenhauers ist selbst eine, die von sich aus zeigt, dass Ethik nur Ethik ist, sofern sie sich selber aufhebt, möchte ich zunächst im Blick auf die Willensverneinung exponieren und dann im Blick auf die einzelnen Argumentationsstränge dessen, was Mitleidsethik heißt. Viele von Ihnen werden die Mitleidsethik heute kennen, und zwar weniger als eine Auseinandersetzung im und um Schopenhauer. Die Mitleidsethik Arthur Schopenhauer hat heute Hochkonjunktur. Und zwar vor allem Hochkonjunktur im Bereich der Natur und vor allem der Tierethik. Es gibt keinen Autor im 19. Jahrhundert, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, der derart heute auch vereinnahmt wird, aktuell ist, anschlussfähig ist für eine Debatte, wo Mitleid, nicht nur Mitleid, eine Angelegenheit ist zwischen Menschen, sondern sich gerade auch, wie es so schön heißt, physiozentrisch auf das Ganze der Natur erstreckt. Diese Debatte, wie gesagt, kommt daher, sie ist nicht unbedingt jetzt in einem Kontext zu Nietzsche zu verankern, aber darauf werde ich im zweiten Teil zu sprechen kommen. Willensverneinung. Bei Schopenhauer, was ist das? Es dürfte wohl klar sein, dass es keinen anderen der nachidealistischen Willensmetaphysik, also der Schopenhauers, gibt, der so gründlich entwertet worden ist wie der Wille, der das eigene Nichtwollen will. Die kürzeste Formel ist eine paradoxe Formel, der Wille, der das eigene Nichtwollen will. Nietzsche trug das Seine zu dieser Entwertung bei, als er dem vom Schopenhauer im 19. Jahrhundert berühmt gemachten Paradox nachsagte, die ganze Theorie einer resignativen Willens- und Weltverneinung sei das Ergebnis einer sich selbst missverstehenden Verfallsform des Lebens, bei der das, was in Wahrheit Ausdruck von Schwäche und Niedergang ist, umgedeutet wird und zwar in einen heroisch abgetrotzten Triumph über das Leben. Hinter dem abfälligen Ton, den Nietzsche anschlägt, wenn er die Willensverneinung als Ausgeburt eines sich selbst entfremdeten und dekadenten Lebens brandmarkt, steht die ganze Zwiespältigkeit einer Haltung, die den passiven Nihilismus, also auch den Schopenhauers, in seinen lebensverneinenden Auswirkungen kritisiert, zugleich aber auch diesen Nihilismus als Ausdruck von Wahrheit bejaht. Eine Wahrheit, die eine gänzliche Desillusionierung über eine durch und durch negative verfasste Wirklichkeit, nicht nur der menschlichen Existenz, vielmehr des Seins als solchen festschreibt. Wie sehr Nietzsche auch die Willensverneinung als letztes nihilistisches Dekadenzprodukt anprangert und geradezu verteufelt, seine Invektiven sieht man förmlich an, worüber er sich selber offensichtlich nur allzu leicht hinwegsetzen und hinwegtäuschen möchte. Die überzogene Schärfe der Polemik ist verdächtig, zumal Nietzsche in ihr, so die hier leitende Überlegung, über seine größte Nähe zu Schopenhauer und ihre gemeinsame philosophische Ausgangslage hinwegzutäuschen sucht. Mehr zumindest, als es ihm späterhin überhaupt lieb sein konnte, hat sich der frühe Nietzsche dessen Negativitätsdiagnose zu eigen gemacht und sich von ihr in einem bereits so grundlegenden Sinne leiten lassen, dass er deren lebensverneinende Auswirkungen von Anfang an nicht anders als augenfällig brüsk und geradezu kategorisch glaubte abwehren zu müssen. Dass der wirkmächtigste Schüler Schopenhauers an keinem Punkt so früh und so dezidiert mit dem philosophischen Mentor gebrochen hat, wie an dem Punkt der Willensverneinung und ihren metaphysischen Konsequenzen, spricht Bände. Und zwar spricht Bände über die Grundannahme, die Nietzsche mit Schopenhauer vor allen anderen teilt. Aufgefordert, die kürzeste Formel zu bringen, würde ich sagen, es handelt sich um die Grundannahme, dass angesichts einer sich selbst entfremdeten Welt, die uns Menschen so feindlich wie nur irgend vorstellbar begegnet, uns einzig die Hoffnung auf ein Nein-Sagen zu dieser Welt noch bleibt. Ein Nein, das in seiner äußersten Konsequenz und durch diese hindurch die Aussicht auf eine solche Erfahrung gewährt, welche uns verhilft, der Immanenz von Zerfall und Leere zu entkommen. Folgt man der metaphysischen Daseinsdeutung Schopenhauer, wie dies Nietzsche tut, dann bringt diese Erfahrung zugleich die Wahrheit über diese Welt zur Sprache, und zwar eine, die diese Welt verhindert, obgleich es sie innergeschichtlich gibt. Freilich nicht positiv, und das ist die Gemeinsamkeit, sondern gefährdet und die im Äußersten einer Grenzüberschreitung unserer faktischen Existenz erst ins Werk zu setzen ist. Es geht um die Grenzüberschreitung. Dieses Ins-Werk-Setzen der Wahrheit macht deutlich, dass die Willensverneinung auch bei Schopenhauer von vornherein mehr ist als ein bloß nihilistisches Selbstexperiment bar aller transzendierenden Kraft. Sie ist mehr, immer und schon derart, dass ihr nichts weniger als die Aufgabe der Welterschließung und Daseinsdeutung zukommt, und zwar dadurch, dass sie uns im Vollzug einer radikalen Selbstüberschreitung uns nicht nur mit sämtlichen Weisen unseres In-der-Welt-Seins brechen lässt, sondern in diesem Bruch zugleich in Erfahrung bringen lässt, was wir im faktischen Leben nicht im Modus des Entzugs, vielmehr im Modus der Verkehrung und Verhinderung konfigurieren. Das ist meine These. Die wahrheitserschließende Kraft der Willensverleihung liegt nach Schopenhauer nämlich in der Freisetzung einer besonderen, einer ausgezeichneten Erfahrung. Es ist vorderhand eine Erfahrung völliger Mangellosigkeit. Eine Erfahrung, die sich in einem Zustand, bei dem nichts mehr aussteht, erfüllt, wobei diese Erfüllung nur im Sprung, um ihn hinter sich lassen, der ihr vorgängige Negativität vollzogen werden kann. Dieses Hinter-sich-Lassen bedeutet zunächst eine Negation von Realität, jedoch eine, die sich in ihrer Entgegensetzung zur Realität zugleich selbst negiert und darum keinen Verzicht auf Realität bedingt, sondern eine solche Struktur freizulegen verspricht, welche als Inbegriff von Realität alle Wirklichkeit in sich begreift, weil sie keine bestimmte von sich ausschließt. Zusammenfassend lässt sich fürs Erste festhalten: So offenkundig der Vollzug jenes Hinter-sich-Lassens im Schatten jener alle Wirklichkeit überformenden Negativität auch zu stehen scheint, keinesfalls kann dieser Vollzug in dieser Negativität oder in diesem Schatten verbleiben. Schopenhauer jedenfalls reklamiert den Selbstvollzug des Hinter-sich-Lassens bewusst und von Anfang an als den ausgezeichneten Ort einer negativen Freiheitserfahrung, einer Erfahrung, die den geschlossenen Endlichkeitshorizont dieser Negativität gewissermaßen vertikal durchbricht, und zwar in der Weise durchbricht, dass dieser Horizont als das erscheint, was er nach Schopenhauer in Wahrheit auch ist, nämlich einer, der auf der Grundlage unseres vorgängigen Ja-Sagens zu einem im Hintergrund agierenden Willen überhaupt erst ermöglicht und aufgebaut worden. Dieses Ja-Sagen ist der Ort, und zwar der einzig legitime, an dem sich ein kategorialer Wechsel unseres Selbstseins vollziehen kann und auch vollziehen muss. Soll denn dieser Horizont in seiner scheinbaren Ausweglosigkeit am Ende nicht wirklich ohne Ausweg und sei es auch nur ein Fluchtweg verbleiben? Es wäre nun aber wiederum nicht der Rede wert, verbliebe die in der Willensverneinung hinterlegte Erfahrung derart nur im Schatten des Programms einer negativen Aufklärung. Was ihre Konzeption zum offensichtlichsten Berührungspunkt und zugleich zu einem der subtilsten Unterscheidungsmerkmale von Nietzsche und Schopenhauer werden lässt, dafür sind Gründe, die noch ganz woanders liegen, namhaft zu machen. Denn was in der Grenzsituation äußersten Neinsagens vor allem als Wahrheit über diese Welt an den Tag tritt, zeugt von dem praktisch motivierten Interesse, welches auf eine tiefgreifende, kathartische Befreiung zielt, eine Befreiung von dem, was die bestehende Welt zu dem hat werden lassen, was diese Welt gleichermaßen nach Schopenhauer wie nach Nietzsche erst einmal ist. Nämlich ein universaler Zwangszusammenhang, welcher keiner von beiden anders als in der Rhetorik von Verhängnis und Tragik zum Schreiben sich in der Lage sah. Den semantischen Gehalt dieser Rhetorik haben beide für den geschichtsphilosophischen Befund des Nihilismus, wenn auch auf je eigene Weise für wahr, bis zur Neige ausgeschöpft, und beide haben, wie vielleicht nur noch Heidegger nach ihnen, den Versuch unternommen, das Paradigma der eigenen Philosophie auf der Folie des vorsokratischen Urtexts aller Tragik, nämlich dem Spruch des Anaximander, noch einmal abzubilden. Und mehr als dies. Sie entlehnen dem Strukturmodell des tragischen Geschehens das Muster für die gemeinsame Grundüberzeugung, wonach gegenüber verharmlosenden Theorien der Pluralität und des Fortschritts am genuin tragischen Entzweihungscharakter des Daseins als dessen grundlegender Verfassung festzuhalten ist. Es bedarf wohl keines Beweises, dass diese am Leitfaden des Tragischen ausgelegte Daseinsdeutung in den Horizont der Grunderfahrung der Moderne gehört. Weder Schopenhauer noch Nietzsche nach ihm reden anthropologischen und übergeschichtlichen Hypostasierungen das Wort, wenn sie im Spiegel der vorsokratischen Ursprünge abendländischer Metaphysik eine in sich zerfallene Moderne mit den verdrängten Potenziale ihrer am Ende nicht umsonst leerlaufenden Geschichte zu konfrontieren versuchen. Nietzsche hat nicht nur Zustimmung bekundet, sondern auch in schwerlich zu überbietender Weise für den eigenen Ansatz philosophisch ausgebeutet, was im Wesentlichen Schopenhauer schon glaubte, als Kern dem Satz des Anaximander entnehmen zu dürfen. Der rechte Maßstab zur Beurteilung eines jeden Menschen ist, dass er eigentlich nicht existieren sollte, sondern sein Dasein abbüßt durch vielgestaltetes Leiden und Tod. Was kann man von einem solchen erwarten? Sind wir denn nicht alle zum Tode verurteilte Sünder? Wir büßen unsere Geburt erstlich durch das Leben und zweitens durch das Sterben ab. Ich erspare Ihnen und mir die verschlungenen Wege dieses Satzes, sowohl bei Schopenhauer, der sie zweimal zitiert, an ausgezeichneter Stelle zu Nietzsche hier noch einmal vorzuführen. Es ist jedenfalls ein Satz, wo beide, Schopenhauer und Nietzsche, nicht nur über die anderen uns bekannten Quellen, sondern auch sozusagen im Dialog ins Gespräch gekommen sind. Bringt man, wie der Grieche es in aller Entschiedenheit vorschlägt, das ganze Dasein des Menschen unter die Optik eines unvordenklichen Schuldzusammenhangs, so führt dies zu einer Verschärfung gewissermaßen auf beiden Seiten. In dem Maße, wie diese Optik die Grundverfallenheit des Menschen ihrer Ausweglosigkeit nach festschreibt und negativistisch zuspitzt, in dem Maße radikalisiert sie natürlich auch die Ansprüche an eine Befreiung. Eine Befreiung, welche nur in der entschiedenen Abkehr von allen bisherigen Selbstdefinitionen, im Loskommen von dem, was wir jeweils geworden sind, liegen kann. Dem radikalen Befund universal gewordener Nichtigkeit korrespondiert der ebenso radikale Aus- und Fluchtweg, nämlich mit sämtlichen Weisen unseres in der Welt Seins zu brechen, und zwar im buchstäblich Äußersten eines Vollzuges, der vor der grundlegendsten Verfassung unseres Daseins nicht Halt macht, nämlich der Voluntative, die Verfassung, die in einem ganz fundamentalen Sinne uns von innen her angeht, und dies mit dem Widerspruch, dass diese derart in einen Widerspruch mit sich und damit in den Zusammenbruch getrieben wird. Begreift man, wie augenfällig Schopenhauer dies tut, die Welt als eine bereits auf ihrem Grunde nichtige, das ist eine, die besser gar nicht sein und schon gar nicht fortwähren sollte, dann steht dieser Grund selbst und nicht das nachträgliche Wissen um die verheerenden Folgen, die er zeitigt, zur Debatte. Wollte man die Folgen bloß abfedern oder ihre Härte sogar selbstmächtig kompensieren, dann betriebe man augenfällig nicht nur Flickschusterei, sondern sanktionierte geradewegs doch die Vormacht des Prinzips, von dem das Nein-Sagen Ja zu befreien verspricht. Der Befund einer von Grund auf nichtigen Welt gibt also noch in dieser Hinsicht das Ziel vor. Die von der Willensverneinung attackierte Konstellation muss die grundlegendste sein, gewissermaßen der Pfeiler, welche das gesamte verzweigte Gebäude unseres Selbst- und Weltverhältnisses trägt, ja, der so tief in dieses eingesenkt ist, dass man ihn gar nicht abtragen und demontieren kann, ohne das ganze Gebäude gleich mit zum Einsturz zu bringen. Jene buchstäblich die Fundamente unseres Selbst- und Weltverhältnisses anhebende Erschütterung, die einer Selbstverwandlung des Menschen letztlich gleich käme, bezieht sowohl den Maßstab wie die Triebkraft aus dem praktischen Impuls der geschlossenen Logik eines in seiner Ziellosigkeit sich verzehrenden und aufreibenden Willensgeschehens zu entkommen. Die ganze Rede darüber, was der Akt einer voluntativen Selbstnegation sei oder auch zu sein beansprucht, ist insgeheim immer auf das gemünzt, wogegen der Akt sich richtet oder richten soll. So gesehen wird diese Rede bis in ihre letzten Filiationen hinein vorgezeichnet von dem, was wir als Wollende sind, aber nicht sein wollen. worauf das Neinsagen dergestalt abhebt, bleibt, wenn auch unter umgekehrtem Vorzeichen, bezogen auf die Universalität des Willens selbst. Und zwar auf einen Geltungsanspruch, den der Wille, verstanden als das dominante Strukturprinzip unserer Wirklichkeit, selbst erhebt. Das Nein richtet sich also keineswegs bloß gegen den einen oder den anderen Willensakt. Die Missbilligung zielt vielmehr auf die voluntative Grundverfassung unseres Daseins im Ganzen. Eine Verfassung, welche den Maximen und Entschlüssen unseres innerweltlichen Tuns und Lassens zugrunde liegt, darum sich diesen entzieht und die darüber hinaus als basale Triebkraft allen Geschehens sich auf das Ganze des Seienden erstreckt. Schopenhauer jedenfalls hat sich von der Grundannahme leiten lassen, dass man mit der Erklärung unserer menschlichen Willenstätigkeit zugleich den Schlüssel zum Verständnis des Seienden im Ganzen in der Hand behalte. Dem monistischen Anspruch seiner Willensmetaphysik dürfte es vor allem geschuldet sein, wenn er beides auf einmal will. Ein über die Selbstverkehrung des Willens gesteuertes, in sich lückenlos organisiertes Deformationssystem, das er als unsere vorstellungsmäßig strukturierte Erfahrungswirklichkeit begreift. Und außerdem die Aufhebung dieser Selbstverkehrung durch eben diesen Willen selbst. Es liegt auf der Hand, dass die Frage, ob diese Aufhebung mit oder gegen den Willen zu erreichen ist, zu den kontrovers diskutiertesten Fragen des Schopenhauerschen Monismus gehört. Eine Frage, die hier im Übrigen nicht zur Sache tut, zumal sich über sie verantwortlich erst befinden lässt, wenn man die gegenläufigen Fundierungsoptionen, welche Schopenhauer unter dem Dach eines einzigen Strukturprinzips, also des Willens, glaubt unterzubringen, in ihrer ganzen Gegenläufigkeit zu durchmessen versucht. Zu klären ist fürs Erste nur die Grundannahmen selbst, wonach ein über die eigene Selbstverkehrung sich herstellendes und fortan erhaltendes Wollen das Paradigma der ganzen nihilistischen Daseinsdeutung gebildet wird. Eine Annahme, der gemäß Schopenhauer ein und dasselbe Paradox, nämlich das Paradox perennierenden Selbstverfehlens, variantenreich durchspielt und als Zentrum seiner ganzen Willensmetaphysik zur Entfaltung bringt. Letztere ist uns von vornherein ins Stammbuch geschrieben, dass der Wille gegenüber seinem eigenen Selbstvollzug nicht frei ist und in sich selbst verkehrt, das von ihm Gewollte grundsätzlich nicht erreichen kann, gerade weil er es paradox genug erreichen will. Das Syndrom eines Wollens, welchem strukturell die Aporie eingezeichnet ist, im selben Atemzug zu vereiteln, was es erstrebt, und sich derart in einem fort um den Erfolg des von ihm Gewollten zu bringen, ist die bloß fassbare Gestalt eines Selbstwiderspruchs, der performativ genannt zu werden verdient, und das deshalb, weil man ihm nicht nur nicht entkommen kann, sondern weil man bei jedem Vollzug, sich willentlich von ihm frei zu machen, ihm umso nachhaltiger verfällt. Ja, mehr noch, man verschärft diesen Widerspruch geradezu krisenhaft, eine Verschärfung, über deren destruktive Härte man sich nach Schopenhauer nicht einmal um den Preis planmäßiger Selbsttäuschungen betrügen darf. Denn jede Anstrengung, ihm, und sei es unter Aufbietung aller verfügbaren Kraft, zu entkommen, verstärkt nur, was die Ursache jenes unablässig von vorn einhebenden Selbstvollzuges in Wahrheit ist. Jeder Vollzug zieht einen weiteren nach sich, eine Kette von Versuchen, die allesamt den ruinösen Zirkel perennierenden Verfehlens durch sich hindurch fortschreiben und seine Logik bis in die letzten Verästelungen unseres Umgangs mit uns selbst und der Welt hinein verlängern und ausweiten. Nach der bekannten Maxime der Dialektik, schlecht unendlicher Progression, ist diesen Versuchen die Richtung vorgegeben, in zwanghaft auf der Stelle tretenden Wiederholungen stets gleichen Wollens zu stagnieren. Und zwar derart, dass es zu einer dynamisch sich um ein Vielfaches noch einmal beschleunigenden Wiederkehr ein und desselben Wollens kommt, eines ins schier endlos sich steigernden Wollens, das offenkundig die Züge zwanghafter Rotation trägt. Die Metaphorik schlechter Unendlichkeit, Rat des Ixion, ist eine Schlüsselmetapher von Schopenhauer. Die Metaphorik schlechter Unendlichkeit, die ad infinitum sich fortschreibt, von der Schopenhauer in einem mehr als nur rhetorischem Sinne weidlich Gebrauch macht, ist beredt genug, ist dieser doch die Grundstruktur abgelesen, die sich immer wieder in jedem Willensakt und zwar auf abgründige Weise reproduziert. Schon der Versuch, jenem Selbstwiderspruch einer permanent sich selbst durchstreichenden Vollzugsform durch immer neue Anstrengungen zu entkommen, wird von jenem Selbstwiderspruch in einer Weise ereilt, die einen immer nur tiefer in das hineingeraten lässt, was man, wenn man sich nur recht versteht, gar nicht wollen kann. Schopenhauer hat diesen Selbstwiderspruch, also permanent im Wollen, das zu verfehlen, was man will, gerade weil man will. Schopenhauer hat diesen Selbstwiderspruch so tief in die Fundamente seiner Metaphysik eingebaut, dass dieser Widerspruch regelrecht zum Motor eines sich selbst reproduzierenden Willensgeschehens gerät, zu einem Motor, der die Dynamik dieses Geschehens in Gang hält, wenn man, wenn die Metapher erlaubt ist, welcher aber auch der Sand im Getriebe dieses Geschehens ist, sofern als er einen Prozess auf den Weg bringt, der wie folgt vor allem dafür verantwortlich ist. Hat der Wille als Ganzer die Bedingungen der eigenen Selbstgefährdung von vornherein in sich aufgenommen, sodass kein Willensakt, kein einzelner, ausgespart und übrig bleibt, in den hinein sich diese Gefährdung nicht fortsetzt, dann erstreckt sich diese Gefährdung erst recht auf die von ihm konstituierte Wirklichkeit, deren vorstellungsmäßig strukturierte Seite nach Schopenhauer nicht kontingenter, sondern notwendigerweise auf dem Zusammenbruch einer jeden, zumal konsistenten und tragenden Ordnung zuläuft. Die Iterationsstruktur des Willens macht die Gesamtverfassung der Welt, letztere rein als Vorstellung betrachtet, zu einer anfälligen Resultante eines Prozesses, der von Beginn an in der Gefahr steht, überhaupt nicht in stabilen, gegeneinander abzugrenzenden Bestimmtheitsverhältnissen zu terminieren. Und weil dieser Prozess sich immerfort um die Konstanz einer wirklichen Vollendung bringt, ja ihr immer nur vergeblich hinterherläuft, erreicht er erst gar nicht das Niveau einer qualitativen Bestimmtheit, wo man irgendwo sagen könnte, dass die schlechte Wiederkehr desgleichen an irgendeinem Punkt aufgehalten und der Leerlauf schlechter Unendlichkeit gestoppt werden können. Doch soll die Rede über ein Wollen, das in einem Fort sich um das Gewollte bringt, mehr sein als der Versuch, laufend das unvermeidliche Scheitern nur vor sich herzuschieben, mit eben der Folge auf diese Weise einem auf der Stelle tretenden Automatismus zu erliegen? Dann fordert dies allerdings zu einer Deutung heraus, die es nicht dabei bewenden lässt, in paradoxalen Satz- und Begriffskonstellationen zu kreisen und sich womöglich in ihnen noch einzurichten. So wenig sich ohne die Sprachfiguren und der ihnen eigenen Rhetorik von Verhängnis und Tragik irgendetwas bei Schopenhauer begreifen lässt, so wenig kann man es natürlich bei ihnen belassen. Denn der Wille, dessen antinomische Verfassung in ihrer ganzen Abgründigkeit ist zu messen und dessen Repressivität ist ungeschminkt aufzudecken und zu kritisieren gilt, muss erstmal in seiner Wirklichkeit stiftenden Potentialität und als dominante Strukturprinzip alles Seienden zur Entfaltung gebracht werden. der Doppelrolle jenes monistischen Strukturprinzips verantwortlich zu sein, auf der einen Seite für den Aufbau zugleich wie für die Subversion dessen, was aufgebaut und generiert wird, kommt man jedenfalls nicht bei, wenn man, wie so häufig, die eine Seite nur gegen die andere auszuspielen versucht. Selbst da, wo Schopenhauer auf die antinomische Grundverfassung des Willens einseitig abhebt, um dessen selbstdestruktiven Leerlauf umso eindringlicher kritisieren zu können, muss er zunächst einmal Nein sagen zu dem, was zuvor aufgebaut worden ist. Und wenn es einen Verdacht gibt, dieser Verdacht ist wirkungsgeschichtlich in ganz großem Stil von Nietzsche, von Adorno und einer ganzen Reihe von Autoren, parallel auch Eduard von Hartmann, ausbuchstabiert worden, einen Verdacht, der diese Konzeption der Willensverneinung gewissermaßen ins Mark trifft, dann muss man sehen, dass Schopenhauer selbst sagt, es gibt im Wollen eine Struktur, welche unserem Handeln immer schon zuvorkommt, ja, die wir gar nicht loswerden und aufhoben können, ohne sie im selben Atemzug voraussetzen zu müssen. Denn selbst im Wollen des eigenen Nichtwollens wollen wir. Ich habe das sehr ausführlich dargestellt, dass was diesen Willen in seiner antinomischen Grundstruktur bei Schopenhauer darstellt, um ihn deutlich zu machen, dass diese Antinomie bedeutet, es gibt eigentlich allein von dieser Struktur betrachtet keine Form, um aus dem Willensgeschehen auszubrechen. Denn wenn wir das eigene nicht wollen, wollen, das Kleingeschriebene, wollen wir immer noch. Und wenn es, wie gesagt, einen Verdacht gibt, der die Konzeption des Neinsagens nicht zu wollen gewissermaßen ins Mark trifft, dann wäre man schlecht beraten, wenn man diesen Verdacht derart an der in der eigenen Selbstvoraussetzung sich erschöpfenden Zirkularität und Iterativität festmachen wollte. Es geht nicht nur um die Selbstvoraussetzung. Wenn ich will, muss ich immer schon voraussetzen, dass ich will. Und wenn ich nicht will, will ich selbst im eigenen nicht wollen, kann ich das kleingeschriebene Wollen nicht loswerden. Negativ schlägt noch etwas ganz anderes und Gewichtigeres zu Buche. Es wäre, worüber man sich übrigens leicht verständigen kann, für die ganze Konzeption des Neinsagens ruinös, sanktionierte der Akt einer voluntativen Selbstnegation die Macht, die gebrochen und außer Kraft gesetzt werden muss, wenn unter den Bedingungen unseres innerweltlichen Handelns der Befund einer ausweglos sich selbst entfremdeten Erfahrungswirklichkeit nicht das letzte Wort behalten soll. Überformt von der Selbstmächtigkeit eines Willens, der lediglich durch sich selbst bestimmt, sogar noch den Einspruch gegen sich selber in die eigenen Hände nehmen würde, würde sich dann das ganze Dementi als ein sublimes Mittel zur eigenen Selbstaffirmation und Selbststeigerung erweisen. Ja, mehr noch, es wäre der letzte Triumph seiner Macht, könnte der Wille noch den Widerstand gegen sich selbst organisieren und zum Zweck hemmungslosen Ausagierens in einen Modus eigenen Fortschreitens verwandeln. Ohne überhaupt dieser Selbstmacht innerierende Dynamik anzutasten und der Logik ihres Automatismus Einhalt zu gebieten, bliebe der Wille, wie hintergründig auch immer, der wahre Akteur, der es in seinen Äußerungen ausnahmslos mit sich selbst zu tun hat und noch in den Akten, durch die er seine Abdankung zu besiegeln scheint, sich die Treue hält, indem er durch diese Abdankung zweck eigenen Vorwärtskommen sich das Ganze förmlich einverleibt. In der Manier idealistischer Verstiegenheit würde der Wille in den Rang eines ontologischen Strukturprinzips aufrücken, dessen Vorherrschaft über alle Grenzen hinaus sich bis dorthin erstreckt, wo dieses Prinzip nur noch auf sedimentierte Formen seiner eigenen Tätigkeit treffen würde. Was vordergründig nach einer Befreiung vom Willen aussieht, erwiese sich näherhin betrachtet als eine Vereinnahmung. Den Teufel durch Belzebub, das ist Adorno, gewissermaßen austreibend, würde diese Vereinnahmung zu einer diabolischen Fehlgestalt gegenüber den Intentionen entraten, in deren Namen die ganze Selbstverneinung überhaupt vollzogen würde. So gesehen pervertierte das eigene Selbstdementi zum verlängerten Arm einer Macht, welche die eigene Grenzverletzung von Anfang an in ihre Definitionsbedingung aufgenommen hat, und zwar so rückhaltlos, dass sie unablässig die Grenze dessen überschreiten muss, was ihr Widerstand entgegenbringt, ja, was sich in den sedimentierten Formen ihrer Manifestation abgelagert hat. Genau dies, dass der Wille es ausnahmslos mit sich selbst zu tun hat und in seinem anderen sich auf eine selbstgesetzte Grenze bezieht, dürfte in der Nachfolge des frühen Nietzsche kaum jemand deutlicher beim Namen genannt haben als Adorno, welcher jenseits der Gründe, die Nietzsche anführt, diesen monistischen Grundzug der Willensmetaphysik in aller nur wünschenswerten Klarheit deutlich gemacht hat, nämlich das idealistische Erbe, dem Schopenhauer entgegen dem eigenen Selbstverständnis wieder zu einer gewissen Aktualität verholfen hat. Es ist die These Adornos, dass dieses Erbe den Nihilismus Schopenhauers auf seinem eigenen Boden ereilt und ihm in seinem Anspruch scheitern lässt, selbst noch einen Standpunkt philosophisch beziehen können, von welchem aus der durch den Willen untergründig gesteuerte Deformation und Verblendungszusammenhang unserer Wirklichkeit wahrhaft transzendiert werden kann. Dass der Standpunkt Schopenhauers sich von eben jenen Verblendungen und Selbsttäuschungen betroffen zeigt, die dieser diagnostiziert, ja infolge Schopenhauer auch gar nicht in der Lage sein soll, diese Verblendungen zu transzendieren, weder von innen her negativ noch von außen her einbrechend, also ekstatisch. Dies bringt den Nihilismus Schopenhauers, so Adorno, in eine fatale Nähe zu Hegel, gegen dessen absoluten Idealismus der Danziger ansonsten ja kein Blatt vor den Mund genommen hat. Dem berüchtigsten aller Idealisten, so das Urteil Adornos, stehe der Danziger in nichts nach, zumal dann nicht, wenn es darum gehe, die Tilgung der Andersheit des Anderen im Namen eines mit den Weihen des Absoluten versehenen Identitätsprinzips zu betreiben, wobei es faktisch, so Adorno, auf das Gleiche hinauslaufe, unter welchem Titel dieses Absolute auftritt, ob als das Totale der Hegelschen Logik oder aber als das Negativ-Absolute eines willenstheoretisch ontologisierten Dings an sich. Ding an sich ist für Schopenhauer der Wille. Hier wie dort, so Adorno, habe das Ephemer Individuierte nicht die mindeste Macht über ein Prinzip, dessen Zugehörigkeit es zum deutschen Idealismus definiert, die Totalität alles erkennbar Seienden in sich zu begreifen. Und zwar so, dass es am Ende nichts gibt, was sich nicht im Rahmen des eigenen Ansatzes definieren und via Inversion zu einem eigenen internen Moment der Selbstdifferenzierung und vielleicht auch Selbststeigerung verwandeln lasse. Und mehr noch als dies, Adorno schreibt, Schopenhauer verleugnet das Motiv der Freiheit, an dem die Menschen einstweilen und vielleicht noch in der Phase der vollendeten Unfreiheit sich erinnern. Schopenhauer blickt dem Scheinhaften der Individuation auf den Grund. Aber seine Anweisung zur Freiheit im vierten Buch, die Verneinung des Willens zum Leben, ist ebenso scheinhaft, als ob das Ephemer Individuierte über sein Negativ-Absolutes, also den Willen als Ding an sich, die mindeste Macht haben, anders als in Selbsttäuschung aus diesem Bann treten könnte, ohne dass durch die Lücke die gesamte Willensmetaphysik entwiche. Schopenhauer war Idealist, malgré lui-même, Sprecher des Banns. Das Totum ist das Totem, Bewusstsein könnte gar nicht über das Grau verzweifeln, hätte es nicht den Begriff von einer verschiedenen Farbe, deren verstrengte Spur im negativen Ganzen nicht fehlt. Dieses berühmte Zitat von Adorno ist, das wird häufig vergessen, gerade am Nihilismus Schopenhauers exponiert worden. Wir könnten gar nicht über das Grau verzweifeln, über das Nichtige, wenn wir nicht irgendwo den Begriff einer verschiedenen Farbe hätte, würden wir nicht irgendwo antizipieren von dem, was sein sollte, angesichts dessen, dass das, wie es ist, eben nicht ist, wie es sein sollte. Adorno, der übrigens Schopenhauer übrigens sehr, sehr viel mehr verdankt, als er sich selber eingestehen vermochte, verwischt systematisch die Spuren seines eigenen negativistischen Programms, wenn er gegen dessen nihilistische Daseinsdeutung auszuspielen versucht, was er dieser, so meine These, genauso gut hätte entnehmen können. Es ist jedenfalls ein Kunststück für sich und mindestens die Mühe der Erwähnung wert, dass ausgerechnet Adorno Schopenhauer über das Selbstverständlichste und in seiner Nachfolge mittlerweile zu einem Gemeinplatz gewordene glaubt belehren zu müssen. Das von Schopenhauer gezeichnete Bild lückenloser Verblendung, dem verhängnisvoll unsere Wirklichkeit vor allem dann gleicht, wenn man sie am Leitfaden der Kausalität deutet, lebt aus der Spannung zu einem Positiven, dessen versprengte Spur im negativen Ganzen, so das Urteil Adornos, Schopenhauer nicht wahrhaben und philosophisch zur Kenntnis bringen wolle. Denn es ist mit Verlaub, und das ist gegen Adorno gesprochen, ja wohl Schopenhauer, der wie kein zweiter Philosoph des 19. Jahrhunderts überaus kompromisslos daran festhält, dass ungebrochen ein solches Positives zu affirmieren, genauso ideologisch und falsch wie das Gegenteil wäre, dessen völlige Abwesenheit dogmatisch behaupten zu wollen. Wie wenig Adorno auch geneigt scheint, in Schopenhauers nihilistischer Daseinsdeutung eine Vorwegnahme von ganz zentralen Motiven des eigenen Negativismus zu erkennen, die Nachwirkungen, welche jene Deutung in der Vorstellung negativer Dialektik hinterlassen hat, sind so offenkundig, als dass man an ihnen vorbeikommt. Zumindest gilt es im Auge zu behalten, dass Schopenhauer dem Anspruch nach etwas versucht, worum Adorno in anderer Weise und auch in völlig anderer Diktion ringt, wenn er die Frage nach dem eigentlichen Misslingenden in einem durchweg misslingenden Leben, also ein Leben, das nicht sein soll, derart variantenreich als Frage aufgeworfen hat. Was jene zu einer programmatischen Frage werden lässt und sie in ihrer ganzen tiefen Struktur nach vorantreibt, ist nicht das noch so eindringliche Beschwören des Negativen. Es behandelt sich vielmehr von vornherein um die Frage nach der möglichen Wahrheit dieser Negativität, wobei beide Philosophen über alle Differenzen hinweg sich dieser Wahrheit darin verpflichtet zeigen, dass sie in jeweils eigener Weise auf einen philosophischen Standpunkt ausgreifen, der die bestehende Welt lesbar werden lässt. Und zwar so lesbar werden lässt, dass sie ein Doppeltes auf sich vereinigt. Adorno und Schopenhauer sind sich darin einig, dass die Welt, so wie sie ist, durch und durch negativ verfasst ist und als solche zugleich eine Welt ist, die in ihrem Selbstvollzug nachgerade eine andere, noch nicht seiende Welt verkehrt und gerade im Modus jener Verkehrung dieser anderen zu einer wie auch immer gebrochenen Wirklichkeit, ja überhaupt erst zur Erfahrbarkeit zu verhelfen scheint. Die Nähe zwischen Adorno und Schopenhauer wird dadurch noch auffälliger, dass beide den Mitteln der Dialektik nicht zutrauen, diese Wahrheit ins Werk zu setzen. Wenn von Adorno gilt, dass er die Zeugenschaft für die Wirklichkeit des Positiven inmitten durchgängiger Negativität nicht im Automatismus eines prozesshaft zu sich selbst findenden Identitätsprinzips anvertraut, dann gilt das erst recht für Schopenhauer. Dieser weiß in eigener Sache so gut wie der anderen in der seinen, dass bei einem solchen Prinzip in aller Regel schon weit im Vorfeld besiegelt und ausgemacht ist, dass über den Umweg der Entzweiung der Vollzug und die Aufhebung des Negativen zur Identität gebracht werden sollen. Es ist aber nicht nur der Affront gegen den Identitätsabsolutismus Hegels, der Adorno und Schopenhauer zusammenrücken lässt und der auch dafür sorgt, dass beide sozusagen in die gleiche Kerbe hauen. Einig sind sie auch darin, dass kein noch so geregelter Übergang und schon gar nicht einer, der aus eigenem Antrieb zu erzwingen wäre, ausreicht, diese Wahrheit zu ihrem Recht kommen zu lassen. Sie sind gemeinsam davon überzeugt, nur durch den Abbruch, durch ein Hinter sich lassen der leerlaufenden Logik, derart eingefahrener Muster, die die Selbstaufhebung des Negativen vorstellen, habe diese Wahrheit überhaupt eine Chance, mehr zu sein als bloße Emphase. Adorno sagt im Grunde nicht viel was anderes als der insoweit wenig gewürdigte Mentor vor ihm auch, wenn er mit jeder Zeile gegen solche Muster anschreibend von dem schwierigen Geschäft einer jeden negativen Theologie handelt, welche die schlechthinnige Inkommensurabilität des Nicht-Identischen, unter welchem Titel es auch immer auftreten mag, zu sichern. Wie tiefgreifend diese Abhängigkeit ist, zeigt sich vor allem auch darin, dass Schopenhauer auf einen Ort ausgreift und Schopenhauer selber sich auch vorwagt, bis zu einem Punkt, ein Punkt, den Adorno in einer eigenen Abhandlung gewissermaßen interpretiert hat, also der Ort, an dem Schopenhauer sich selber am weitesten vorgewagt hat, die monistische Klammer seines Nihilismus zu lockern und diesen Monismus offen zu halten für eine, wie Adorno treffend sagt, Lücke. Die Willensverneinung Schopenhauers ist für Adorno eine Lücke, in der und durch die hindurch allein noch der Mensch sein Wesen als in Freiheit gegründet erfährt. Diese in der Verneinung des Willens zum Leben hinterlegte Freiheitserfahrung, die sich Adorno zufolge selbst um die Erfahrung betrügt, noch dem Monismus eben dieses Willens zu unterstehen, bleibt so doch an das Falsche geheftet, von dem die Willensverneinung jedenfalls loskommen wollte. Es wäre des Guten zu viel, mit Hinblick auf Schopenhauers metaphysischen Freiheitsbegriff, hier die Dialektik dessen, was Adorno an einer anderen Stelle mal auf den Nenner eine Ontologie des falschen Zustandes bezeichnet hat, ausbuchstabieren zu wollen. Auch ohne dies ist die Richtung klar, in die Adorno Skepsis gegenüber einer Gedankenfigur weist, mit deren Glaubhaftigkeit auch, und darin hat er einfach recht, das ganze Gebäude der Willensmetaphysik Schopenhauers steht und vielleicht eben auch zu fallen scheint. Triumph des Willens in seiner Verneinung. Auf diese Formel bringt Nietzsche vor Adorno selbst den Einwand, dem Adorno schwerlich seine Zustimmung hätte verweigern können. Der insulare Rettungsversuch Schopenhauers, inmitten einer durchgängig durch die Triebdynamik des Willens organisierten Erfahrungswirklichkeit, bei einem Ort, wo der Willensverneinung Zuflucht zu suchen, das ist Nietzsche genauso wie Adorno nach ihm völlig suspekt. Zumal dieser Ort immer schon überformt und durch das besetzt ist, was er zu durchbrechen vorgibt. Adorno und Nietzsche misstrauen dem emphatischen Freiheitspathos, das Schopenhauer an diesen Ort knüpft. Zudem stellen sie gemeinsam die kritische Anfrage, ob dieses in der Willensverneinung von Schopenhauer anvisierte Freiheitserlebnis nicht eine bloße Geste, ja vielleicht auch einfach nur Ausdruck höchster Selbsttäuschung sei. Doch so einig sie auch in dem sind, was sie nicht mittragen und ablehnen, so gewaltig klaffen die Begründungen für ihre Ablehnung jeweils auseinander. Nicht minder weit liegt sie dann voneinander entfernt, was sie im Abstoßen von Schopenhauer als produktives Potenzial seiner Frage nach der Wahrheit festgehalten wissen wollen. Was Adorno einem nur halbherzig vollzogenen Bruch mit dem deutschen Idealismus in die Schuhe schiebt, wenn er Schopenhauer vorhält, seine nihilistische Daseinsdeutung einem monistisch verfassten Willen zu opfern, genau dieser Befund wird von Nietzsche gerade umgekehrt gefeiert als der Schritt, der aus der idealistischen Umklammerung heraus in eine weit höhere Form des Nihilismus verweist. Wo Adorno den Blick zurück auf den idealistischen Systemzwang lenkt, nimmt der frühe Nietzsche, den Spieß gewissermaßen umdrehend, die Bruchstelle eines Nihilismus wahr, der aus dem Nein zu dieser Welt und durch dieses Nein hindurch die produktiven Funken des dionysischen Ja-Sagens allererst vor sich hat und dies auch beansprucht. So gesehen steht Schopenhauer aus der Perspektive Nietzsches an der Schwelle zu einer neuen und aktiven Gestalt des Nihilismus, einer Schwelle, die er mit der Konzeption eines sich dementierenden Willens zu überschreiten sich wohl angeschickt habe, aber so Nietzsche selber nicht überschritten hat. Dass das dionysische Ja-Sagen zum Dasein eine Erschütterung, wenn auch eine, die von der Einbruchserfahrung der Schopenhauerschen Transzendenz wohl zu trennen ist, immer im Rücken hat und ohne eine solche Erschütterung seinen Namen wohl auch gar nicht verdient, ist eine solche Grundeinsicht, aus deren Radikalität Nietzsche seine philosophische Problemstellung, jedenfalls ist das meine These, des Dionysischen bezogen hat und die Vorrangstellung des Dionysischen vor allen anderen Formen der Erfahrung begründet. Wie sehr das Dionysische rein für sich genommen auf das Apollinische, verstanden im weitesten Sinne als Macht der Individuation und im engeren Sinne als Macht der Entlastung im ästhetischen Schein, auch angewiesen ist, ja ihnen nur gemeinsam, also dem Apollinischen und dem Dionysischen, zu gelingen scheint, was jedem Einzelnen nur versagt bliebe, nämlich, ich zitiere Nietzsche, bei der hellsten Erkenntnis von der Nichtigkeit des Daseins durch fortzuleben, ja den Ekel am Weiterleben als Mittel zum Schaffen zu empfinden. An der Vorrangstellung des Dionysischen hat Nietzsche nie einen Zweifel gelassen. Ist das Dionysische doch vor allem anderen eine abkürzende Redeweise für den Selbstvollzug einer ekstatischen Erschütterung, ja einer Selbstüberschreitung, die der frühe Nietzsche, beredt genug, gar nicht anders als in dem von seinem Lehrer bereitgestellten Vokabular der Willensverneinung, nämlich als Aufhebung des Principium Individuationis, zu umschreiben vermöchte. Ich komme zum Schluss. Principium Individuationis soll in der Willensverneinung Schopenhauers aufgehoben werden, das ist die Aufgabe des Asketen. Bei Nietzsche wird genau diese Aufhebung im Sinne einer ersten Umwertung aller Werte nicht mehr dem Asketen, nicht mehr in einem moralischen Selbstvollzug verankert, sondern diese Erschütterung, dieser Selbstvollzug geht ein in einen Akt einer Selbstüberschreitung, die als Rausch, als Tanz dargestellt wird. Weil es also auf der Oberfläche zunächst einmal nichts miteinander zu tun zu haben scheint, Asket und Rausch, ist der Sache nach ein und dieselbe Grundfigur. Doch über der gleichlautenden Terminologie Aufhebung des Principium Individuationis gibt es zunächst einmal eine Differenz im Auge zu behalten. Statt die Aufhebung des Principium Individuationis auf ein Finale ins Nichts hin auszurichten, depotenziert sie der Autor der Geburt der Tragödie, zumal im ekstatischen Enthusiasmus des Rausches von Anfang an, und zwar zu einem Moment, das zur Selbstüberwindung und Steigerung eines Willensgeschehens gehört, das aus einer rastlosen, an der Verneinung sich entzündenden Bejahung die ganze Dynamik eines Werdens zu empfangen scheint und einen entgrenzenden Impuls hat einer gar nicht stillzustellenden Selbststeigerung. Die ewige Lust des Werdens, die auch noch die Lust am Vernichten in sich schließt, so Nietzsche, ist dem treffenden Urteil Nietzsches zufolge der durch und durch mit Negativität geschlagenen Willensmetaphysik Arthur Schopenhauers fremd. Nichtsdestoweniger lohnt sich von hier aus ein Blick zurück zum Anfang. Schlägt Nietzsche doch mit der Aufhebung des Principium Individuationis das Thema an, von dem er seit seiner Tragödienschrift an so variantenreich handeln wird, nämlich einer fortdauernden Selbstüberwindung, die aus dem Äußersten des Neins die Potenziale der Umwendung in ein Ja-Sagen zum Leben vor sich hat und daraus zu gewinnen strebt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Diskussion gibt es leider nicht. Fragen gibt es, könnte ich dann leider auch nicht beantworten. Ich bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit.